Herzlich willkommen hier zum Dachtheken-Duett. Diesmal nicht mit André Lichtschlag, sondern mit Sascha Koll und Martin Mocharski, ihrem marktradikalen Gute-Laune-Format mit Herz. Ja, Sie sehen, Sascha Koll sitzt an dieser Stelle. André Lichtschlag ist heute leider verhindert, deswegen wieder diese Konstellation. Ja.
Ja.
Mit unserem nicht mehr ganz so neuen Kollegen, ne, der ja jetzt hier für uns, mit uns gemeinsam dieses Magazin zu gestalten versucht. Und ja, was soll ich sagen? Da sind wir gerade hier im Redefluss und ich werfe einen Blick auf unser Aufnahmegerät und was sehe ich? Es nimmt nicht auf. Deswegen müssen wir jetzt einiges nochmal wiederholen. Wir hatten zu Beginn der ersten Aufzeichnung, die wir jetzt nochmal von vorne beginnen müssen, dieses Bier hier erwähnt. Sie sehen, das ist ein Bier, dessen Etikett lediglich ein schwarzes Panzertape ist. Und dieses Bier wurde mir zugeschickt von einem guten Bekannten aus Köln, dem Jan. Jan, wir haben auch schon in der ersten Aufnahme dieses Bier, es handelt sich um ein helles, glaube ich, ja, es ist ein helles,
Wir haben es gelobt
und wir wollen es an dieser Stelle auch nochmal tun. Es ist ein wirklich sehr, sehr leckeres, sehr, sehr, sehr bekömmliches Bier. Und ja, da ja jetzt hier sturmfrei ist.
Ja, haben wir jetzt gedacht, probieren wir mal. Ne?
Trinken wir mal Bier. Ach nee, machen wir ja sowieso immer. Ne? Darum geht's ja hier, die Kultur des Biertrinkens im Büro wieder zu reetablieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, also auch für die Seelenhygiene, ja, also dass man die Dinge tut, von denen die da oben nicht wollen, dass wir sie tun, ja. Ja, wie gesagt, also das Bier ist ganz herausragend, sehr bekömmlich, mild.
Jetzt trinken wieder beide.
Hopfig. Nee, wirklich ganz, ganz, ganz herausragend. Und ja, und ich hatte es ja auch gesagt, ne, vorhin, was mir halt auffällt, es ist schon so, dass jetzt so in meiner Filterblase, ne, da siehst du hier und da mal so die Leute, wie sie Dinge ausprobieren, jetzt unter anderem Bier brauen, ja, und die dann einfach mal so machen. So, ich finde das total genial, dass man das, dass man sich das, ja, wie soll ich sagen, dass man sich eben dieser
Kunst selbst ermächtigen kann.
Ganz genau, richtig, das hast du schön gesagt. Das hätte ich jetzt gar nicht besser sagen können. So, hier in den nächsten ein, zwei Wochen kommt noch mal ein anderer Leser hier vorbei und wird uns Met vorbeibringen. Selbst gekelterten Met, ja, keltern heißt es nicht, braun.
Also man keltert den Wein und kippt dann, glaube ich, einfach Honig dazu. Also ich weiß gar nicht, wie das
genau ist.
Aber er wird es uns erklären vielleicht.
Ich schätze auch, ja. Nee, aber wie gesagt, also das finde ich ja ganz herausragend in diesen wirren Zeiten, dass die Leute sich dann doch noch die, oder gerade in diesen wirren Zeiten, dass sich die Leute dann doch die, wie soll ich sagen, Freiheit nehmen, Dinge zu lernen, Dinge zu machen, eigene Initiative zu zeigen. Das finde ich ganz, ganz, ganz herausragend. Und man muss auch sagen, dieses Bier, also ich habe es eben gesagt, für ein selbstgebrautes Bier schmeckt das ganz lecker, aber das ist nicht richtig. Das ist einfach ein leckeres Bier, ja, und es ist selbstgebraut. Es ist wirklich gut, es ist also...
Es ist deutlich besser als jedes Fernsehbier, was ich je getrunken habe.
Definitiv.
Fernsehbier, also wie gesagt, Bitburger und Warsteiner, was ist das?
Das ist alles, ja, alles Industrieplörre, ja, das kann man...
Das ist wirklich schon herausragend.
Es ist so ein bisschen hier Bodensatz, Absatz, aber das ist ja nicht schlimm. Das ist ja, wie gesagt, ist, glaube ich, naturtrüb, nicht gefiltert. Also ich glaube, das müssen wir nicht mittrinken. Aber wie gesagt, ganz herausragendes Bier und es macht wirklich Spaß, dieses Bier zu trinken. Gerne mehr davon. Ja.
Schon mal die Großbestellung auf.
Schon mal die Großbestellung, ja, richtig.
Nimmt genau. Der Bitcoin an.
Ja? Nehmt ihr Bitcoin an? Schreibt das mal unter die Kommentare, Jan. Danke. Ja, wir hatten eben davon angefangen. Wir waren ja schon etwas weiter. Ne? Jetzt müssen wir das alles wiederholen. Aber ja, so ist das halt.
Ja,
wenn der Chefredakteur nicht da ist, läuft hier alles schief.
Irgendwer muss Aufnahme drücken. Und dann ist André nicht da. Und dann drückt keiner Aufnahme. Ja, also.
Ja. Neben der Chefredaktion hat er ja auch noch die Aufnahmeleitung
inne. Ja, ne? Und selbstverständlich.
Ja, das ist heute ganz grandios schiefgegangen. Sie sehen, die Flasche ist schon zu einem Drittel geleert. Naja, wie dem auch sei, ja, wir hatten eben das Thema ganz herausragend. Vielleicht haben Sie es ja auch mitgekriegt, hier diese diese Bild-Zeitungsmeldung, die da gestern wirklich die Runde gemacht hat mit diesen beiden Klimaklebern, die eigentlich bei einem Gerichtstermin auftauchen sollten, es aber nicht getan haben, weil die beiden sich im Urlaub befunden haben, und zwar auf Bali. Ja, und Bali liegt ja nun mal nicht um die Ecke, ne, ist jetzt nicht Rügen, da kommst du nicht mit dem Bus und der Fähre hin. Nein, da musst du hinfliegen und jede Menge CO2-Ausstoß verursachen. Und ja, also ich muss ja sagen, ich habe diesen Beitrag der Bild-Zeitung wirklich gefeiert. Ich fand das schon sehr, sehr gut, wie hier doch wirklich ganz, ganz, ganz offensichtlich wird, dass diese ganze Klimaprotestbewegung, dass das wirklich und tatsächlich eine einzige Inszenierung ist. Mhm. Da ist nichts mit Überzeugung, da ist nichts mit Gewissen, mit Ängsten, gar nichts. Das ist alles Show, und zwar definitiv und einzig und ausschließlich. Mhm. Ja. So, ne,
ja, man merkt halt diese Doppelmoral, die sie ja an den Tag legen. Also erstmal war ja der Bild-Zeitungsartikel und es hieß ja hier, die Klimakleber, die erscheinen nicht bei Gericht, weil die Urlaub auf Bali machen. Ja, also hier böse Flieger und so weiter. Und dann fühlte sich ja der Pressesprecher der letzten Generation dazu genötigt, eine Aussage zu tätigen dazu oder einen Kommentar dazu abzugeben. Und man meinte dann so viel wie, ja, die haben ja die Flugtickets als Privatleute gekauft und nicht als Klimaaktivisten. Ja, also so erklären die sich scheinbar ihre Doppelmoral. Also einmal sind das die bezahlten Klimaaktivisten und privat sind das halt andere Leute, die keine Klimaaktivisten sind. Mhm. Wie halt bei PETA, ja, also wenn PETA-Aktivisten Pelzmäntel tragen, nur privat und ausschließlich, ja, und nicht im Dienst. Und genauso machen das die Klimaaktivisten offensichtlich, die und können sich wahrscheinlich so ihre kognitive Dissonanz, die sie im Kopf haben, irgendwie schönreden. Mhm. Ja, das eine ist unser bezahlter Aktivismus, das andere ist unsere Freizeit, ja, und das zeigt dann auch wieder, dass sie in ihrer Freizeit halt nicht dahinter stehen.
Ne? Wobei ich dann tatsächlich mich frage, ob es denn wirklich Doppelmoral ist oder eben gar keine Moral. Ja, also ja, das ist ja. Das sollte man vielleicht auch mal erwähnt haben. Wir hatten ja neulich dieses Beispiel, das hat ja auch die Runde gemacht mit diesem jungen Mann und der Hand, die er sich da auf die Straße geklebt hat, die dann aus der Straße gestemmt werden musste. Der hatte dann seine Hand immer noch an so einem Stück Asphalt kleben. Und bei diesem jungen Mann handelt es sich ja tatsächlich um einen ausgebildeten Schauspieler, der auch wirklich tatsächlich als Schauspieler tätig ist. Mhm. Und dieser, ja, also wie gesagt, der war auch schon hier bei Produktion von RTL Sat.1 und hast du nicht gesehen, zu sehen. Und das Beste ist, dieser junge Mann, der ist auch Sprecher und hat ja, ich glaube, auf einer Automesse ein SUV beworben. Ja, so mit seiner Stimme, ja, hier dieses Auto, das verballert so viel Sprit, also so, und da sieht man ja, es ist überhaupt gar keine Moral vorhanden. Diese Leute, die da sich auf die Straße kleben, die werden richtig gehend ausgebildet dafür. Da gibt es ja auch diverse Videos, wie diese Ausbildung abläuft, und die Leute kriegen halt wirklich auch Geld dafür. Also die kriegen richtig Geld in die Hand von diversen Organisationen, staatlich, halbstaatlich, ganz egal, ne? Also die Leute werden dafür, was sie da machen, bezahlt.
Ja.
Ja, und ich weiß nicht, ob es denen am Ende des Tages nicht doch darum geht, jetzt, wie soll man sagen, einfach nur den Kühlschrank voll zu kriegen. Ja. So, und
da bieten sich auch Callcenter an. Ich meine, da haben viele grüne Politiker Erfahrungen mit, zum Beispiel Kevin Kühnert. Nee, der ist SPD-Politiker.
Der ist rot.
Dasselbe in Grün, ja.
Ja, ja, aber ich weiß nicht, ob die bezahlen. Ich habe auch mal in einem Callcenter gearbeitet, aber die Bezahlung, die ist ja unter aller.
Ja, vielleicht bezahlen bezahlt die letzte Generation oder Extinction Rebellion ist das ja eigentlich. Vielleicht bezahlen die besser.
Ich glaube, die bezahlen besser. Also ich weiß jetzt nicht, ich glaube, du kriegst für so einen Einsatz, für so ein paar Stunden Arbeit, kriegst du Arbeit.
Ja, wobei, also man müsste mir schon eine gewisse Summe hinlegen, damit ich mich auf der Straße festklebe.
Ja, aber ich glaube, also, die kriegen die Summe. Ja? Ich glaube, die kriegen da ihre 150 Euro oder sowas. Und
dafür würde ich es nicht machen.
Ja, aber ja, ich sag mal, da machst du hier deine 5, 6 Einsätze im Monat und dann hast du dein hast du dein Auskommen, sag ich mal. Ne? Also ich weiß nicht, also an und für sich, für Leute, die wirklich nichts können, die auf dem Markt absolut nicht nachgefragt sind, weil sie sich eben in ihren noch jüngeren Jahren entschieden haben, irgendetwas zu machen, was überhaupt keiner braucht, jetzt in dem Fall Schauspielerei oder sowas, ja, die haben halt irgendwo keine andere Wahl. Ja klar, natürlich, die hätten eine andere Wahl. Die könnten vielleicht einen Hilfsjob irgendwo annehmen, der vielleicht anstrengend ist, vielleicht schmutzig ist. Vielleicht könnte man als Pflegehelfer arbeiten. Das ist aber alles viel zu eklig. Deswegen macht man dann lieber so etwas und kann sich dann gleichzeitig auch noch irgendwie, was weiß ich, vielleicht als Held fühlen oder sowas.
Ja, na, ich glaube,
das kann natürlich auch sein. Also diese Akzeptanz dessen, was man da tut. Und man sieht das ja auch an den Medien. Diese Leute werden ja an und für sich nicht kritisiert. Ja, diese Leute werden ja an und für sich für das, was sie da tun, auch noch hochgelobt. Ja, man spricht denen Mut zu. Man äußert Verständnis. So, und da gibt's ja genug Stimmen, die da laut werden, eben im Mainstream, dass das doch eigentlich letzten Endes die Retter dieser Gesellschaft sind, die Retter dieses Planeten. So, und ja, ich glaube, das spielt dann auch noch eine Rolle bei denen, aber nach wie vor muss man einfach sagen, diese Figuren, die da auf der Straße kleben, die da diese Aktionen durchführen, das sind faktisch Schauspieler. Und man sieht es jetzt auch an der Reaktion eines Sprechers von Extinction Rebellions. Wenn es diesem jemanden doch wirklich um die Umwelt, um den Klimaschutz ginge, da würde er ja sagen, seid ihr denn des Wahnsinns? Ja. Wie könnt ihr fliegen? Ja, nein, es werden Entschuldigungen gefunden für die Leute, die dann tatsächlich in Anführungsstrichen normales Leben führen und normal CO2 verbrauchen. Und das ist ja, wie gesagt, ja, schon sehr offenbarend, ne? Und da muss man, wie gesagt, der Bild-Zeitung schon dafür danken, dass die das in der Deutlichkeit so herausgehauen haben. Ja, und ja, müsste man überlegen, wie man mit solchen Leuten jetzt umgeht, ne? Wobei, die werden ja ausgebildet, ne? Also ich denke mal, die werden ja hauptsächlich darin geschult, alles an sich abprallen zu lassen, ne?
Ja, ja. Ja, und im Prinzip dadurch, also dass das Schauspieler sind, das begründet sich ja auch im Prinzip dadurch, du hast ja eben gesagt, mit dem Held sein, so, dass man sich als Held fühlt, aber die Leute wissen ja ganz genau, dass sie ihren CO2-Ausstoß nicht dahin runterfahren, wie es möglich wäre. Also das ist ja eine gewisse Art von Selbstbetrug, die sie dann, wenn sie es ernst meinen würden, betreiben würden. Ja, also Klimaschutz plus Langstreckenflüge. Da fühle ich mich ja nicht als Held. Ich muss mich ja selbst betrügen, damit ich mich jetzt für den Klimaschützer schlecht hinhalte, während ich Langstreckenflüge mache. Ne? Also
ich glaube deswegen ja eben nicht, dass dass diese Leute wirklich moralgetrieben sind. Ich glaube wirklich, dass das dann.
Moral.
Ja. Ich glaube, jeder würde gern, was weiß ich, Vin Diesel spielen, ja. Arnold Schwarzenegger, Actionheld, Held, ja. Das sind ja Rollen, die man gerne einnehmen würde. Und die nehmen die da halt ein.
Ja.
Jetzt auf einer etwas anderen Bühne, in einem etwas anderen Kontext. Aber man kann das so sehen, diese Leute, diese Schauspieler haben da, was weiß ich, die Rolle ihres Lebens gefunden, ne? Als Klimaaktivisten. Ja, naja, gut, ein Hollywood-Gehalt gibt es nicht, aber ja, Ruhm, Anerkennung und dann doch ein paar Euro, ne?
Ob die auch auf der Hochzeit meines besten Freundes gesehen haben? Nee, wir hatten ja eben schon das Thema. Absolut geschmacklos. Die haben sich ja, jetzt vor kurzem war das, ging ein Artikel rum, haben sich die Extinction Rebellion Leute, oder ich glaube auch letzte Generation war das sogar, wobei, wie gesagt, das ist dasselbe, haben sich auf eine Hochzeitsmesse eingeschlichen. Und haben dort Kindersärge vor sich hergetragen mit entsprechenden Bannern, unsere Zukunft, dies, das, Kinder töten und so weiter oder Klima killen das, Kinder killen das Klima, KKK. Ja, und ich finde das absolut geschmacklos, ja. Also ich meine, du gehst auf eine Hochzeitsmesse mit deiner Freundin oder Frau kann es ja noch nicht sein, wie auch immer.
Mit deiner zukünftigen.
Mit deiner zukünftigen Frau, ja, ja, genau. Und wirst da belästigt von irgendwelchen Typen, die sonst auf der Straße kleben, haben vielleicht sogar wirklich noch ein bisschen Asphalt an den Händen kleben und bekommst da, hast vielleicht selber noch einen Kinderwunsch und für dich ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und da kommen die da an und mit Kindersärgen, ja, also wie geschmacklos das einfach nur noch ist. Und sie wissen ja auch selber, sie haben ja schon mehrfach gesagt, es ist uns egal, wenn wir die Leute abfacken. Mhm. So, es geht ja darum, irgendwie was zu verändern. Und wenn wir es nicht bei der Regierung können, dann triezen wir euch jetzt, bis ihr die Regierung dazu bringt. So. Mhm. Oder selbst anpackt und kein CO2 mehr ausstoßt oder was auch immer. Es ist ja... Ja, ich weiß nicht, denen ist wirklich alles egal. Ne? Wie du schon sagst, die sind ausgebildet, dass alles an denen abprallt.
Ja.
Und
da fragt man sich, ja, und da sag ich mal, da rattert es wieder in meinem Gehirn, wie doof muss man eigentlich sein? Ja, also Werbung ist ja, jeder weiß, wie Werbung funktioniert und also so mehr oder weniger. So, und wenn ich ein Produkt zu verkaufen habe, dann möchte ich das natürlich irgendwo mit so einem gewissen, mit positiven Emotionen verknüpfen. Ja, ja, also wenn ich jetzt mir darüber nachdenke, dass man Klimaschutz auf diese Art und Weise verkauft, wie er jetzt gerade verkauft wird, ist das natürlich so völlig dermaßen kontraproduktiv. Ja. Das ist ja auf allen möglichen, was weiß ich, Telegram, YouTube-Videos, wo diese Klimakleber dann eben auf die Autofahrer stoßen, wie die Autofahrer da reagieren. Ja, also ich glaube, den Autofahrern schwillt so dermaßen der Kamm, den ja, am Ende würden sie dann wahrscheinlich doch eher ein bisschen mehr auf die Gastube drücken, ne? Also aufs Gaspedal drücken, um noch mehr CO2 rauszuballern, als denen den Gefallen zu tun, das zu machen, was die von einem möchten. Ne?
Ja, ja, also, viele kommen mit Trotzreaktionen. Ne?
Ja, natürlich. Absolut, ist ja normal.
Absolut verständlich.
Ja. Also ich sag ja, wenn Sie mal auf solche Leute treffen, dann sollten Sie Sur-Ströming im Auto haben. Ganz wichtig. Und diese Dose Sur-Ströming sollten Sie immer im Auto haben, im Notfallkoffer. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, denken Sie mal nach, Sur-Ströming. Ja, Sie kennen Sur-Ströming. Googeln Sie mal, Sur-Ströming oder schwedischer Faulfisch. Ja, machen Sie das.
Ich hoffe, nichts Unüberlegtes damit an. Ja. Ja, wie kommen wir jetzt von Sur-Ströming wieder zurück? Hatten wir noch was zu den Klimaklebern? Ich weiß gar nicht.
Sur-Ströming kommt aus Schweden. Greta kommt aus Schweden.
Zufall?
Kaum. Ja, ich fand hier der Robert Grützinger, der hat ja jetzt einen schönen Artikel geschrieben, den fand ich sehr, sehr schön, hier auf den Freiheitsfunken, klicken Sie drauf, Freiheitsfunken, und da geht es eben auch um Greta Thunberg und wie sich Greta Thunberg so im Laufe der letzten Jahre entwickelt hat und insbesondere, was da jetzt in Davos geschehen ist. Ja, also da, weiß nicht, hast du ja mitgekriegt.
War
da
in Davos?
Die war in Davos, ja. Und da wurde sie ja aufgenommen, also von Rebel News aus Kanada.
Ach, stimmt, ja.
Und das ist, also, ich meine, wir haben das ja mitgekriegt hier mit dieser Inszenierung in Lützerath. Mhm. Ja, also hundertprozentig, da kann mir der Polizeichef der Grünen erzählen, was er will. Das war eine pure, reine Inszenierung.
Aber hallo.
Ja. Und da hast du halt gesehen, in Davos, ja, da wurde sie halt, da sind halt ein paar Reporter von Rebel News auf die zugegangen und haben die dann versucht, irgendwie über so eine gewisse Wegstrecke zu interviewen. Und du hast halt echt gemerkt, ja, die hat jetzt gerade kein Skript.
Ja, ja.
Die hat da irgendwelche Floskeln rausgedonnert, hat da irgendwie dumm rumgekichert, ja, hat irgendwelche Nullaussagen gemacht, ja, und ja, das ging jetzt so gewissermaßen viral, ging um die Welt und eigentlich jeder, der, nicht nur jeder, der denken möchte, jeder, der sowas gesehen hat, der muss doch völlig, völlig desillusioniert jetzt vor dieser jungen Dame stehen und sich fragen, was das ist, die junge Frau, die...
Das reden die sich wieder schön, glaube ich.
Meinst du?
Ja, die sagen hier, Rebel News, die sind böse rechts.
Ja.
Und deswegen hat die nur ausgelacht, hat sie gut gemacht, die Greta.
Aha.
Oder?
Ich weiß nicht. Möglich, möglich. Wobei ich denke, dieser Auftritt, der wirkte ja jetzt nicht gerade souverän. Wenn sie denen jetzt so ein paar Sprüche gedrückt hätte, woraus dann hervorgegangen wäre, dass sie die nicht ernst nimmt, ja, hätte man sagen können, ja, da hat sie es jetzt gezeigt. Aber so wirkte sie doch eigentlich echt wie so ein kleines Kind, so wie eine völlig andere Person als, ne, ich meine, wir erinnern uns alle an diese How dare you-Rede.
Ja, ja.
How dare you have stolen my dreams. How dare you?
I want you to panic.
Ja, und jetzt auf einmal dieses kichernde, dümmliche Kind, das da eigentlich keine Antworten auf die Fragen weiß. Ja, und wie gesagt, der Artikel von Robert Grütziger, den fand ich schon sehr interessant, weil man muss wirklich drüber nachdenken. So ist das zufällig passiert, dass man jetzt Greta Thunberg auf diese Art und Weise der Öffentlichkeit preisgegeben hat. Ja, weil es hat ihrem Image sicherlich nicht zugetragen, dass man dieses Video gesehen hat. Ja. Also man hat sie nicht abgeschirmt von solchen Leuten, was ja eigentlich ein einfaches gewesen wäre. Ja, ja, und darüber hätte man sich Gedanken machen können. Und ne, man hat es ja auch gesehen, man hat also die Leute in da, wo ich glaube, die war, was hat der Robert da geschrieben? Ich glaube, die war in einem Sendegebäude von CNBC oder sowas und dann wurde sie halt rausgelassen und das ist da lang gegangen. So, und Rebel News, ne, die Fleischwölfe, die sind da direkt auf die zugerannt und haben natürlich alles getan, was sie tun konnten. Ja, und auf diese Art und Weise wurde diese Dame, das hätte man sich vorher, wie gesagt, denken können, völlig zerfleischt. Ne? So, und genau dasselbe jetzt auch hier mit diesen Klimaklebern, die da jetzt nach Bali fliegen, ja, auch das wird jetzt so in die Öffentlichkeit getragen und also so ein ganz klein bisschen habe ich schon den Eindruck, dass jetzt hier, naja, medial so ein bisschen ja, justiert wird, was die Wahrnehmung dieser Klimabewegung, was die Wahrnehmung dieser Klimasekte betrifft, also dass man da jetzt vielleicht so ein bisschen daran arbeitet, die vielleicht doch ins rechte Licht zu rücken. Nämlich deutlich zu machen, dass das wirklich nur Schauspieler sind.
Ich habe das erst falsch verstanden mit dem rechten Licht.
Nee, ins rechte Licht heißt ja deutlich zu machen, ja, das sind nicht die Moralpriester, das sind nicht die Leute, die die Moral mit Löffeln gefressen haben. Das sind halt wirklich ganz, ganz miese Gestalten, die uns da vorgesetzt werden. Und das ist schon sehr interessant. Ich hatte ja gestern in meiner kurzen Wortmeldung auch diesen Bild-Zeitungsartikel behandelt, in dem dann eben auch deutlich gemacht worden ist, ja, hier die Grünen, das ist eine Partei, die im Prinzip auf die Mehrheitsmeinung einen feuchten Dreck gibt. Ja, ja, also jedes einzelne Thema, was die Grünen halt wie, weiß ich nicht, eine Monstranz vor sich hertragen, ja, das wird von den Wählern im Allgemeinen und sogar von den grünen Wählern im Speziellen überhaupt nicht als wichtig erachtet. Ne? Sei es jetzt hier AKW aus, sei es jetzt dieses Gendersprech, sei es jetzt hier Geschlechterparität im Bundestag, das ist den meisten Leuten völlig egal, beziehungsweise die meisten Leute haben da eine völlig andere Meinung als die Grünen. Ja, also es scheint fast so, dass man jetzt begonnen hat, die Grünen und nicht nur die Grünen, sondern eben auch diese ganze Klimabewegung hier auf mehr oder weniger allen Kanälen so ganz allmählich zu diskreditieren. Mhm. Ne? Also was heißt diskreditieren? Das ist ja.
Letztes bei Anne Will habe ich nur so einen ganz kurzen Ausschnitt gesehen. Da hatte Anne, oder was Maischberger? Alles dasselbe. Die Moderatorin hat dann jedenfalls den Habeck nochmal nach dem Krieg gefragt und so weiter. Und sagt dann auch so, Sie haben wirklich Angst vor diesem Krieg, oder? Also wie mit so einem Kind redet die irgendwie mit dem. Und das fand ich so gut. Sie haben doch wirklich Angst, oder? Und er hat sich dann wieder rausgeredet und so weiter. Und wobei da auch noch irgendwie eine Aussage dabei war, die wieder, also irgendwie so von wegen, ja, ich muss ja nicht in diesem Krieg kämpfen. Also ich werde nicht an die Front geschickt. Aber ja gut, wenn es denn irgendwie eskaliert, ja, dann werden halt viele Menschen sterben. Da muss man dann halt mit rechnen. So, einfach so trocken dahingesagt, mehr oder weniger. Fand ich auch sehr bemerkenswert wieder. Aber erstens entlarven sie sich selber die ganze Zeit. Mhm. Und mittlerweile, ja, habe ich so das Gefühl, dass auch die öffentlich-rechtlichen Medien ab und zu mal so ein bisschen wenigstens sticheln. Und ja, das könnte tatsächlich irgendwie so darauf hinauslaufen, dass die Grünen doch eher in das rechte Licht gestellt das werden sollen. Ja.
Rechte im Sinne von im eigentliche.
Richtige, ja, das wahrhaftige.
Das wahrhaftige Licht gerückt werden, ja. Ja gut, dann müsste man natürlich brechen mit ganz, ganz vielen Überzeugungen, die man jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten gewonnen hat.
Ja, jetzt sind wir doch gerade dabei.
Ja.
Also, was ist an C, hier dürfen wir es sagen, auf Odyssey Corona? Auf
Odyssey können wir Corona so laut und so oft sagen, wie wir wollen. Und wir können hier bei Odyssey sogar behaupten, dass alles erstunken und erlogen gewesen ist. Und das, meine Damen und Herren, behaupten jetzt ja auch die Mainstream-Medien.
Ja, ja, korrekt.
Und das
ja.
ist faszinierend.
Das ist faszinierend, ja.
Ich meine auch mich noch während der Corona-Zeit, ich meine auch das schon prognostiziert zu haben, dass es irgendwann einmal so weit kommen wird. Man wird, ich war mir seinerzeit felsenfest.
Es musste kommen.
Es war, ja. Ich war mir so sicher, dass dieses Thema früher oder später ad acta gelegt werden wird und dass früher oder später auch eine Art von Aufarbeitung erfolgen wird. Und ich war mir auch sicher, dass es nie zu einer Impfpflicht kommen wird. Da war
ich mir nicht so sicher.
Da war ich mir super sicher.
Ja,
ja, es ist ein kosmisches Gesetz. Also der Teufel, ne, der Teufel, der braucht eine Zustimmung.
Das ja, dann frag doch mal die Kinder. Also ich meine, Masernimpfpflicht gibt es ja auch.
Ja, die gibt es, aber es gibt tatsächlich auch die Möglichkeit, dieser Masernimpfpflicht zu entgehen, indem man eben, ich sag's jetzt mal so, die Kinder müssen ja nicht in den Kindergarten.
Ja,
und
ja,
man kann theoretisch seine Kinder, ich bin mir da jetzt tatsächlich nicht über die Rechtslage sicher, du darfst deine Kinder nicht in eine öffentliche Schule schicken, in eine öffentliche. Mhm. Ich weiß nicht, wie das mit privaten Schulen ist. Also ich glaube, das könnte
möglich sein,
theoretisch ein Ausweg sein, dass man Kinder dann eben, wie gesagt, in so eine private Einrichtung schickt, also auf ein Internat. Also die Möglichkeit hätte man wohl noch. Wobei, ne, ja, ist wie es ist. Ne?
Ja, aber will jetzt auch nicht davon abraten, diese Masernimpfung zu nehmen. Es ist halt nur einfach mal Fakt, dass es so eine Art Impfpflicht gibt, wenn man denn überhaupt seine Kinder dann in den öffentlichen Kindergarten und die öffentliche Schule bringen will. Ne? Also es ist de facto eine Impfpflicht. Und deshalb habe ich halt auch damit gerechnet, dass eine Corona-Impfpflicht kommt, weil im Prinzip ja erstmal so das Eis gebrochen war. Mhm. So, die erste Impfpflicht ist da, so jetzt können wir loslegen.
Ja, wobei, da muss man mal sagen, ja, wie soll man sagen? Ich glaube, seinerzeit war der Widerstand schon zu groß. Ja, und ich hatte es gestern auch noch mal in der Wortmeldung angemerkt, passt jetzt übrigens auch wundervoll dazu, das ist diese kritische Masse. So, und die kritische Masse, die war eben bei dem Thema Impfpflicht erreicht. Ja, also wir haben, ich weiß nicht, wie viel Prozent haben sich nicht impfen lassen. Das waren deutlich über 20%.
Wenn man jetzt nach den neuesten Boostern geht,
nicht nach den Boostern,
deutlich über 50% mittlerweile.
Also ich rede jetzt von der Erstimpfung. Mhm. Und ich glaube, die Erstimpfung haben ja, ich meine, über 20% haben diese Impfung nicht genommen. Und 20%, da fängt gewissermaßen diese kritische Masse an, die, wie man so schön sagt, die erforderlich ist, um die Regierung zum Handeln zu zwingen, um die Regierung zurückzudrängen. So, und das sehen wir jetzt ja auch, ne? Ich hatte es gestern in einem anderen Zusammenhang, und zwar in dem Zusammenhang mit der Grundsteuererklärung. Mhm. Ja, da haben jetzt, ich weiß es nicht, ich glaube, es waren immer noch über 30, nee, wie viel waren es? Ich glaube, bis Montagabend haben irgendwie so 71% der Leute haben ihre Steuererklärung nicht abgegeben, also insgesamt waren das auch noch so zwischen 20% und 30%, die Erklärung nicht abgegeben haben. Auch das wieder, kritische Masse. So, und was hat Bayern gemacht? Bayern hat sich genötigt gesehen, hier zu sagen, okay, wir verschieben die Frist jetzt ein bisschen nach hinten. Mhm. Ja, und das hätten die nicht machen müssen, wenn die nicht gewusst hätten, okay, wir haben gar keine Chance, dagegen vorzugehen. Und das meine ich mit kritischer Masse. Und wir haben es bei der Impfpflicht gesehen, wir sehen es jetzt bei der Grundsteuerpflicht. Egal was für ein Thema, wenn sich eine entsprechende Anzahl an Bürgern zusammenfindet, die da sagt, ich werde da jetzt nicht mehr mitmachen, dann kann der Staat da nichts machen. Dann muss der Staat zurückweichen. Das ist ein Naturgesetz, wenn man so will. Ja. So, und da kann man auch sagen, also ich glaube, so 20% der Menschen, die sich eben, wie gesagt, einer staatlichen Maßnahme bewusst und willentlich entziehen würden, die sind ja deutlich mehr wert als, ich sage jetzt mal, 20% für eine AfD, von der man ja glauben könnte, dass sie denn dann doch noch eine Besserung bringt. Also ich glaube, 20% für die AfD haben nicht denselben Effekt wie 20% der Bürger, ungeimpft, die wirklich sagen so, nee, bis hierhin und nicht weiter. Und da, das ist so etwas, worüber ich nachdenke, das ist, also dieses Bewusstsein zu schaffen in der Bevölkerung, dass man eben tatsächlich auch hier so eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, so eine gewisse Macht hat, so ein tatsächliches Mitspracherecht, wenn du so willst. Also das müsste man wirklich tatsächlich irgendwie versuchen, noch viel, viel, viel deutlicher zu kommunizieren, weil es ist ja bei vielen Leuten dieser Irrglaube verhaftet, ja, man muss erstmal eine Mehrheit haben. Mhm. Und das stimmt ja überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht richtig. Eine Mehrheit ist nicht erforderlich. Es braucht einfach nur diese kritische Masse, die da irgendwo bei 20-30% liegt. Und die müsste man erreichen. Und man muss den Leuten das auch irgendwie versuchen zu vermitteln. Wir versuchen das. Ne? Seien Sie Teil dieser 20%. Ja?
Wie schön wäre es, wenn 20% Agoristen in Deutschland leben.
20% Agoristen, dann wär der Laden weg. Da gäbe es das hier gar nicht mehr.
Ja.
20% Agoristen und du hättest hier richtig Wohlstand innerhalb kürzester Zeit.
Mhm.
Und ja.
Vielleicht müssen wir das kurz erklären. Agoristen, im Prinzip Menschen, die ja den Staat mehr oder weniger ignorieren.
Ja.
Also auch deren Gesetzmäßigkeiten und so weiter oder Gesetze. Ja, das wäre schon was. Ja, aber du hast recht, klar, diese kritische Masse, das sieht man schon. Da frage ich mich dann aber, warum funktioniert das beim Klima nicht? Ich meine, wir haben jetzt eine kritische Masse, die für Kernenergie ist, auch für Weiterbetrieb von Kohle, wie auch immer.
Mhm.
Und die ist nicht gering. Ja, also es gibt genug Menschen, die jetzt wirklich Probleme haben mit Energieversorgung und so weiter. Also jetzt nicht akute Probleme, aber es wird immer teurer und so weiter. Wo ist da jetzt die Lobby?
Das ist das Problem. Da haben wir tatsächlich, wir haben da ja keine Einflussmöglichkeit in dem Sinne. Ja, wie gesagt, wir können ja nicht sagen, wir machen da jetzt nicht mit. Doch, können wir sehr wohl. Hier mal ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber Holzöfen, ja, ganz furchtbar, ganz klimaschädlich. Schrecklich klimaschädlich. Ganz, ganz viel CO2.
Ja.
Holzöfen sind im letzten Jahr so dermaßen oft verkauft worden. Wir hatten das letztes Jahr. Die Leute, die haben halt gemerkt, okay, hier geht's gerade richtig zur Sache. Und ich habe mir ja seinerzeit auch einen Holzofen gekauft.
Ja.
Und was war letztes Jahr? Und was ist dieses Jahr eigentlich noch der Fall? Holzöfen waren über lange, lange Zeit ausverkauft. Lieferzeiten 3, 4, 5, 6 Monate
für so einen
simplen, blöden Ofen.
Mhm.
Ja. Holz hast du überhaupt nicht mehr gekriegt. Da hat der André letztes Jahr ja drüber berichten können. Ich glaube, der wollte sich auch noch mal für einen Notfall irgendwie so einen Raummeter zulegen. Ja. Der übrigens auch, also Raummeter Holz hat jetzt, glaube ich, so zu Spitzenzeiten so um die 400 Euro gekostet.
Das ist schon.
Und ich habe vor 3, 4 Jahren, also, nee, Quatsch, wann war das? Wann habe ich geheiratet? Oh, das ist ja schon was her. Das war 2017. 2017 hatte ich meine Hochzeit und habe da ja auch diese Kulturtage veranstaltet. Und ich habe seinerzeit 6 Raummeter Holz für 480 Euro bekommen.
Ja,
Sechsfachen.
Ja.
Praktisch, ja, so mehr oder 5-6-fachung. Ne? Mhm. Also,
wobei der Preis auch wieder runtergekommen.
Der ist jetzt schon wieder, der hat sich jetzt wieder so ein bisschen normalisiert. Aber du hast gesehen, die Leute, die haben gehandelt. Mhm. Die haben direkt gehandelt und die haben gesagt so, okay, hier mit eurem Klimaquatsch-Gedöns, ich mach da nicht mit, ich kaufe mir jetzt eine Holzheizung. Mir doch egal, wie viel CO2 das verbraucht.
Irgendwie muss es warm
sein. Irgendwie muss es warm sein. Und da haben die Leute auch schon gezeigt, ja, was geht, also beziehungsweise die Leute haben dann schon sind in die Handlung gekommen und haben den ganzen propagandistischen Quatsch nicht mitgemacht. Die haben sich eben nicht einen Pullover mehr angezogen. Die Leute haben sich eine Holzheizung gekauft und haben CO2 in die Luft geballert. Ja, wenn du verstehst, was ich meine. Also klar. Da, wo es möglich ist, da macht man es einfach so. Und jetzt hast du natürlich nicht die Möglichkeit, hinzugehen und ein Atomkraftwerk zu bauen. Ich glaube, nichtsdestotrotz, wenn es, wobei, das müssen wir mal drüber nachdenken.
Ja, fragen wir doch mal, wie heißt der, Titus Gebel, der ist doch bei, wie heißen sie, Dual Fluid investiert.
Ja, Dual Fluid Reaktor.
Ob der einen bei uns in den Garten bauen kann irgendwie.
Also da können wir mal nochmal drüber nachdenken.
Zwischen unseren Häusern so.
Dann. Ja, so genossenschaftlich. Ja. So ein genossenschaftlich organisiertes Kernkraftwerk. Warum soll das nicht möglich sein? Da müsste man noch mal drüber nachdenken. Also es ist ja auch schwierig, sich in diesem ganzen Gesetzeswust und Regelungswust zurechtzufinden. Was geht nicht, ne? Ja, so. Und
ja, das sind immer so die Sachen,
ja. Ja, und ob so ein Ding in den Keller geht, weiß ich nicht, ne?
Ein Holzofen installieren geht noch relativ einfach, relativ wenig bürokratischer Aufwand. Ja. Ich will nicht sagen, gar keiner. Nö, aber gar keiner. Ja,
du musst
den Schornsteinfeger anmelden.
Du musst den, aber das ist
wirklich musst du das abnehmen.
Ganz, das ist aber wirklich das hier. Das ist
minimal.
Das ist wirklich minimal. Also da.
Ja, bei einem Kernkraftwerk, da ist dann schon ein bisschen mehr.
Ist schon ein bisschen mehr, ne? Aber
da erstmal eine Versicherung zu finden. Wobei die Dual-Fluid-Reaktoren ja gar nicht so schlecht sein sollen.
Das heißt gar nicht so schlecht, die sollen völlig sicher sein.
Ja, also selbstsicher, ne?
Selbstsicher, wenn die irgendwie in irgendeiner Art und Weise. Keine Ahnung, wenn es denn da
Stromausfälle oder so, die sorgen dann praktisch dafür, dass dann die das ist ja flüssiges Salz, dass dieses Salz quasi erhärtet, beziehungsweise wenn Strom ausfällt, dann gibt es da unter dem Reaktorbehälter gibt es quasi so einen Schmelzventil, wo auch dieses Salz quasi drin ist und das wird dauerhaft gekühlt und wenn der Strom dann ausfällt, wird das nicht mehr gekühlt. Dieser Pfropfen, der löst sich dann quasi auf durch die Hitze im Reaktor und dann fließt alles ab in eine sichere Wanne, wo nichts mehr reagieren kann. Also im Prinzip sind die Dinger
selbstsicher.
Selbstsicher,
ja. Ja, ja, theoretisch müsste man hier auch, mal so eine Initiative starten. Wobei, ich sage ja auch die ganze Zeit, also die Dinge, die sich so entwickeln, die kann man vielleicht, also ich meine, auch gehört zu haben, dass Bill Gates in eine Firma investiert ist, die genau in diese Dinge investiert. Und da kann man sich eigentlich sicher sein, sicher, hundertprozentig sicher sein, dass das früher oder später auch mal kommen wird.
Ja.
Ja, und
nicht unbedingt in Europa, aber USA.
Doch, auch in, auch in Europa. Ja, klar, sicher. Ne? Also Geschäfte sind überall zu machen, genauso wie die Impfpflicht.
Ja, gut, sind ja nicht alle in Europa so doof wie die Deutschen, ne?
Na,
die deutsche Regierung, sagen wir mal so, die Deutschen sind ja nicht doof.
Also die deutsche Regierung, es wird doch, wie ich gerade gesagt habe, es wird doch gerade ziemlich viel daran getan, die deutsche Regierung
zum Handeln
auch
zu zwingen.
Und nicht nur das, also wir hatten das Thema jetzt eben, da ging es um die Grünen und es ging eigentlich um die grüne Ideologie, die jetzt zunehmend doch unter Beschuss gerät. Ja. Und dadurch, dass diese Ideologie unter Beschuss gerät, geraten natürlich auch die Politiker, die diese Ideologie vertreten haben, unter Beschuss. Mhm. Und das sind ja alle, ne? Also bis auf die AfD. Ja. Also ich sage, bis auf die AfD sind es eigentlich alle etablierten Parteien, die diesen ganzen Quatsch mitmachen. Und es ist ja meine Verschwörungstheorie. Es wird eigentlich gerade nur Material gesammelt, um die in mehr oder weniger absehbarer Zukunft irgendwann einmal fachgerecht entsorgen zu können. Ja. Abzusägen und dann zu entsorgen.
Absägen ist ein besseres Wort als entsorgen. Da kommen bei mir direkt so Vibes hoch, die.
Ich hätte jetzt auch gesagt, Lamprecht hat man entsorgt.
Aber durch wen? Durch wen werden die Leute dann abgesägt? Durch die Bevölkerung, durch die Medien, durch Eliten?
Das ist eben, ne, ich sag mal, meine Verschwörungstheorie geht ja so weit, dass das, was man uns hier präsentiert, tatsächlich, wie gesagt, nur ein Theater ist. Und wir haben ja jetzt wieder im Prinzip dieses Theater bestätigt bekommen. Also diese Klimakleber, ja, die uns da vorgesetzt werden. Es ist ein Schauspiel. Es ist ein Schauspiel. Und jetzt siehst du aber gleichzeitig auch die Medienvertreter und du siehst diese ganzen Politiker, die das alles ernst nehmen. Beziehungsweise, ne, es wird uns suggeriert, dass diese Medienvertreter und die Politiker diese Figuren wirklich ernst nehmen. Ja, die haben ja auch mal den Bundestag gestürmt, ne, weißt ja, ne, mit ihren Bannern und
so weiter.
Und ja, das ist wichtig, dass die das machen. Also man nimmt die tatsächlich ernst. Also das ist das Schauspiel. Und es ist, ich glaube wirklich so, dass alles, was wir da präsentiert bekommen, eine einzige choreografierte Show ist mit Schauspielern, hässlichen Schauspielern, zum Teil auch echt untalentierten Schauspielern, völlig überbezahlten Schauspielern. So, und ja, da, wo es dieses Schauspiel gibt, da, wo es diese Bühne gibt, da muss es auch Regisseure geben. Weil ich glaube, vieles von dem, was die da treiben, das tun die nicht aus eigenem Antrieb. Da gibt es wahrscheinlich, wie gesagt, Regisseure, die haben da ihr Buch, die haben ihr Drehbuch, die haben das Drama schon genau ausgeklügelt, wann kommt es, ne, der Spannungsbogen wächst und wächst und wächst und wann kommt das Drama und dann kommt die Auflösung, ja. So, und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass diesbezüglich auch irgendwie für Deutschland vielleicht ein gewisses Drama geplant ist. Und ich sag ja auch noch, ich halte es tatsächlich für durchaus möglich, dass beispielsweise die AfD dann irgendwann einmal an die Macht kommt und dann hier Regierungspartei sein wird. Halte ich für überhaupt nicht ausgeschlossen, halte ich sogar für sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Und
da muss man ja eigentlich dann schon wieder sagen, die AfD ist das Symptom der aktuellen Politik. Und die aktuelle Politik gibt immer wieder vor, die AfD verhindern zu wollen und tut alles dafür,
dass die eigentlich im Kern der Bevölkerung immer mehr Zuspruch erfährt. Ja, also der ganze Bullshit, der hier an, also diese ganzen unvernünftigen Entscheidungen, dieser ganze Quatsch, der da gemacht wird, der bringt die Leute dann vielleicht wenigstens unterbewusst zu der Überzeugung, so, ach, eigentlich würde ich ja gerne bei der AfD die das Kreuzchen machen, aber irgendwie meine Hand. Nee, die haben mir gesagt, dann bin ich ein böser Mensch oder so. Weißt du, was ich meine? Also da wirkt Propaganda tatsächlich ganz, ganz, ganz massiv. Du hörst das ja, ne? Wie oft sich die Leute, ne, distanzieren. Ne? Also die haben Meinungen, wo man dann sagen würde, ja, okay, wähl doch AfD. Peter Böhringer macht das immer so schön. Der hat da auch so ein Format. Der bezieht sich zum Beispiel immer auf Julian Reichelt. Was Julian Reichelt macht, das ist AfD-Sprech. Der könnte AfD-Sprecher sein.
Eins zu eins.
Eins zu eins AfD-Sprech. Aber Julian Reichelt ist dann immer noch so ein bisschen vordergründig, hintergründig so der Meinung, ja, man könnte ja die CDU, bla bla bla. Ne? Aber so insgeheim, was er davon sich gibt, sind die Positionen der AfD. So, und nur der AfD, nicht von der CDU oder der FDP. Das ist AfD. Sprech so, und ich hab, wie gesagt, also die AfD ist gewissermaßen auf dieser Showbühne tatsächlich so ein, wie soll ich sagen, ein ja, Game Changer, wenn du so willst. Also nach diesem Drama, nach der Auflösung, da soll die Show ja weitergehen. Also die Bühne soll bestehen bleiben, die Regisseure sollen auch noch da bleiben, aber es braucht dann eben eine, wenn du so willst, neue Erzählung. So, und dann könnte beispielsweise die AfD dann auftauchen und ich sag dir, ein Monat Medienarbeit würde reichen, um die AfD von jetzt 15 auf 55% zu
pushen. Da bin ich von.
Das ist absolut hundertprozentig möglich. Nur du musst den Leuten einfach sagen, so pass auf, die müssen ja nicht einmal anfangen, die AfD zu loben. Die könnten erstmal anfangen, die AfD nicht mehr zu ignorieren. So, und dann kommt auf einmal so eine Alice Weidel und haut da ihre Reden raus. Also, ne, die feiere ich immer. Ne? Also, wenn die mal was sagt, so, ne, so zu dem allgemeinen Geschehen auf der Bühne, da sage ich, ja, da hat sie doch recht. Ne? So, das kommentiert die doch vollkommen richtig. Und da habe ich mir auch mal Gedanken gemacht. Ne? So, Alice Weidel. Ne? Überleg mal, Alice Weidel, das ist so eine, so vom Typ her, die war ja die ganze Zeit da. Ne? Ich erinnere mich noch, das war ja damals hier Bundesparteitag der AfD, wo die da gegen die Taz, ne, da hat die da so richtig abgeledert, das fand ich richtig klasse, und die ist ja schon die ganze Zeit dabei, ne? Also die hat ja alle überlebt, die hat ja hier den Lucke überlebt, die hat die Petri hat die überlebt, den Meuthen hat sie überlebt, die ist immer die ganze Zeit dabei gewesen. So. Und jetzt denke ich mir so, ja, da hat es doch vor kurzem so einen schönen Artikel gegeben in der, war das die NZZ? Oder war, nee, ich glaube, nee, Weltwoche. In der Weltwoche ist so ein Artikel über Alice Weidel erschienen. Und das fand ich schon krass. Also Alice Weidel hat ja wirklich so eine Musterkarriere hingelegt, so im Bereich VWL, BWL und so weiter. Hat echt hier in den, ja, weiß ich nicht, bei Goldman Sachs hat sie ja gearbeitet. Und ich denke, um bei Goldman Sachs zu arbeiten, da muss sie schon also enorme Verbindungen haben oder echt was können. Ja, und dann denke ich mir so, ja, so von der Person her, so wie Alice Weidel auf mich wirkt, so das Auftreten dieser Frau, die ist ja schon so ein richtiger Kampfhund, muss man mal sagen. So eine richtige, ne?
Eine Rampensau.
So eine Rampensau ist die, und aber auch so richtig, so ein richtiger Terrier, ne?
Ja,
also
ja.
So richtig, ne? Und ich glaube, Alice Weidel ist keine Person, die sich mit dem zweiten, dritten oder gar vierten Platz zufrieden geben würde. Ich glaube, das ist ihrem Ego überhaupt nicht zuträglich. Da habe ich mich immer gefragt, ja, was macht diese Frau eigentlich in der AfD? Und jetzt kaufe ich ihr das, aus welchen Gründen auch immer, nicht ab, dass es ihr jetzt hier um Deutschland geht. Das wurde jetzt in dem Artikel so gesagt. Sie hat da wohl... sie hatte da wohl Konflikte mit ihrer Partnerin, weil sie sich immer über den Schwachsinn aufgeregt hat, der in Deutschland passiert. Und hat ihre Partnerin gesagt, entweder du hältst den Mund oder du gehst jetzt in die Politik.
Ja, ja.
Das ist so eine schöne, schöne Erzählung, ne? Aber
ja,
ich weiß es nicht. Also ob ich das jetzt glauben soll. Und da denke ich mir so, okay, diese junge Dame, die echt wirklich, ich muss immer an Thatcher denken, wenn ich die sehe.
Ja.
So vom Typ her so ein bisschen, ne? So, und auch so ihr Auftreten, das ist absolut genial, ne? Und das ist auch gekonnt, ne? Also sie ist ja wirklich so von dem, was sie sagt, wie sie es sagt, wie sie auftritt, wie sie überhaupt erscheint,
ja,
so das hundertprozentige Kontrastprogramm zu dem, was jetzt gerade hier vor uns, ja, was uns vorgesetzt wird. So, und da denke ich mir so, weiß die Dame vielleicht mehr und weiß die Dame vielleicht, dass in ein paar Monaten oder auch ein paar Jahren, dass irgendwann einmal ihre Zeit kommen wird und dass sie dann irgendwann einmal als Kanzlerkandidatin dasteht und dann irgendwann einmal so richtig an der Spitze steht und nicht nur eine Koalition, sondern was weiß ich, eine AfD-Alleinregierung unter sich hat. So, und das ist meine Verschwörungstheorie.
Also ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass die AfD irgendwann mal in Regierungsverantwortung kommt. Aber, und ich halte auch nicht für unwahrscheinlich, dass Weidel da eine große Rolle spielen wird, aber Kanzlerin. Ich meine, klar, die Medien haben die Grünen hochgeschrieben. Ja? Die Medien haben dafür gesorgt, dass die Grünen irgendwie von, weiß ich nicht, wo haben sie rumgedümpelt, 8% oder so auf über 20% gekommen sind. Theoretisch könnten die das auch mit der AfD schaffen. Da bin ich schon von überzeugt. Aber über 50%?
Ja,
ich weiß nicht.
Guck mal,
also,
wie soll ich sagen, die Grünen...
dafür gibt es halt diese Gatekeeper wie so ein Reichelt. Weißt du, der ständig die CDU hochjatzt, die drei Leute, die da noch sind, die noch irgendwie was im Kopf haben und denen da die Wählerstimmen zuschauen. Also ich bin ja nicht fürs Wählen. Und,
nee.
Ne, aber,
so weit wollen wir es gar nicht.
Aber wir reden ja jetzt hier über Parteien und so. Nee, aber was wollte ich gesagt haben? Hochgejetzt
und du glaubst...
Achso, ja, genau, bei Reichelt. Genau, dafür sind diese Gatekeeper wie Reichelt da. Dass die AfD ja nicht über 50% kommen kann, weil die praktisch diese CDU immer noch so hochhalten quasi. Und ach, wir können noch was ändern, wenn wir wollen und so weiter. Und,
noch nicht. Ich sage noch nicht. Es ist vielleicht noch nicht der richtige Zeitpunkt da. Ich glaube, so etwas ist abgestimmt, so etwas wird choreografiert. Und wahrscheinlich muss hier in Deutschland die Situation hier und da noch viel, viel schlimmer werden. Ja, also muss wohl noch irgendwo an der einen oder anderen Stelle eskalieren. Also wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass es, wie gesagt, zu großflächigen Blackouts kommen wird, dass hier wirklich die Wirtschaft dann entsprechend den Bach runtergeht und so weiter und so fort. Und die Stimmung im Volke, die muss erst noch gären. Ne? Man merkt, es gärt und gärt und gärt und es werden ja doch erfreulicherweise immer mehr und mehr Menschen, die dem Ganzen hier ja, wie soll ich sagen, irgendwie nichts mehr abgewinnen können und die sich sagen, das kann doch so nicht mehr weitergehen. Also werden mehr. Und jetzt haben wir, wie gesagt, gerade diese wundervolle Phase, die wir erleben mit der Corona-Aufklärung, wo eigentlich jetzt gerade so richtig schön hochkommt. Ja, die Schwurbler, die hatten alle recht mit allem, was sie gesagt haben. Und diese ganzen Politiker.
Außer Attila Hildmann.
Bitte?
Außer Attila Hildmann vielleicht.
Außer Attila Hildmann. Ja, gut, aber jetzt Attila Hildmann. Ja, aber du weißt, was ich meine. So auf einmal werden auch wieder ganz, ganz viele Leute desillusioniert, die den ganzen Quatsch natürlich mitgemacht haben. Mhm. Ne? Und das macht auch was mit den Menschen. Das macht ganz, ganz, ganz viel mit den Menschen, wenn sie jetzt feststellen, ja, Moment, also die letzten 3 Jahre, die ich so verlebt habe, die war ich schlicht und ergreifend auf der falschen Seite der Geschichte. Mhm. Das ist, es gibt ja, wie gesagt, es gibt immer diese Vollfundamentalisten, ne, lasse 10% sein, die dann wirklich hier so Hurra, Gewehr bei Fuß, Fahne schwenken und so weiter. Alles richtig, was die Regierung macht, aber so der Großteil der macht ja mit, ne? So, man macht so mit, weil es man hat immer mitgemacht.
Das ist erstmal der bequemere Weg auch.
Ne? Ja, klar, sicher. So, aber die werden jetzt doch feststellen, so, ach du Schande, was ist denn da gelaufen? So, und dann musst du dir vorstellen, dass eigentlich, ich glaube, alle, in Anführungsstrichen, Impflinge, die werden in ihrem privaten Umfeld ja wahrscheinlich mit einem Impfverweigerer, mit einem Covidioten zu tun gehabt haben. So, und die werden doch jetzt gerade mit der Realität konfrontiert, dass alles das, was die gegen diesen Menschen vorgebracht haben, alles Bullshit gewesen ist. Mhm. So, die haben jetzt die Erkenntnis, und die wird denen jetzt medial um die Ohren gehauen, dass die ganze Zeit, wie gesagt, auf der falschen Seite der Geschichte gewesen sind. So, und dass dieser Covidiot, dass dieser Schwurbler, der hatte doch recht. Ne? Mhm. Ja. Irgendwas macht das mit den Leuten. Ich weiß nicht was, aber lass uns die Zeit einfach mal abwarten. Ne?
Ja.
51 Minuten.
Einen hätte ich vielleicht noch.
Ja, hau rein.
ist jetzt ein bisschen Konkurrenzprodukt. Ach gut, ja, Achse des Guten. Ja. Da habe ich, ich glaube, vor 2 Tagen haben die auch zum Thema Corona einen kurzen Podcast rausgebracht, einen Artikel vorgelesen. Der hat eher so die USA beleuchtet, ja, die ganzen Covidioten, wie ich die jetzt nennen würde, also Lauterbachs und Drostens aus den USA. Und die sind aber immer noch fest davon überzeugt, dass sie richtig lagen. Ne? Also die reden sich das so schön, indem sie sagen, ja, es hätte ja sein können. Ja, also im Prinzip, was man von Anfang an gesagt hat, so, ja, es könnte ja so und so schlimm sein und bla 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 und hier Projektionen und Zahlen und Graphen und weiß nicht was. Und das ist heute immer noch deren Argument. Es hätte ja Kinder treffen können, es hätte ja, noch mehr Menschen dahin raffen können. Es hätte ja dies, es hätte ja das, es hätte ja jenes, könnte. Mhm. So, und darauf begründen die immer noch ihre Maßnahmen und sagen immer noch, es war alles richtig, was wir gemacht haben. Mhm. Ne, obwohl damals schon, man hat uns Schwurblern ja nicht zugehört. Ich bin ja jetzt auch kein Virologe, aber wir hatten Virologen an unserer Seite, die gesagt haben, ey, pass mal auf, mach mal ein bisschen halblang. Mhm. So, und auf die hat man alle nicht gehört. Und die haben genau die Sachen gesagt, die heute im Mainstream stehen. Mhm. Ja, aber die sind immer noch der Meinung, ja, nee, war alles vollkommen richtig. Wir haben nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Und also das ist...
Erinnert uns das nicht ein bisschen an Deutschland 1946? Exakt, das ist exakt so. Ja, natürlich, es wird diese Leute geben, die tatsächlich dieser Ideologie geglaubt haben und sich dafür haben instrumentalisieren lassen. Mhm. Und die werden auch zu Lebzeiten nicht mehr davon abrücken, auch wenn jetzt peu à peu, was ja auch mittlerweile die Runde macht, herauskommen wird. Und ja, da gibt es ja jetzt schon leichte Anzeichen, dass eben diese Impfung wohl doch viel, viel, viel schädlicher gewesen ist, als das, was sie eigentlich hätte verhindern können. Mhm. Ja, und selbst dann werden sie sagen, ja, ich halte mich dran fest, aber um die Leute geht es ja gar nicht. Das ist, glaube ich, wirklich nur eine verschwindend geringe, also das sind eben, wie gesagt, diese Vollfundamentalisten, die eben in ihrem Glauben immer verhaftet bleiben werden, ja, aber so die die Mehrheit, ne, also diese 80% der Menschen, diese 70-80% der Menschen, die eigentlich immer nur so hin und her wabern, mitmachen und gar nicht so groß reflektieren, was da gerade um die herum geschieht, die Leute werden natürlich einen ganz, ganz anderen Blick darauf haben. Mhm. Die werden natürlich merken so, ach du Schande, was ist denn hier wieder passiert? Ne? Mhm. Was habe ich da mitgemacht? Ja. Ne? Und wie gesagt, ich glaube, das wird gerade diese Leute, schon in ihren Grundfesten erschüttern. Und man wird, denke ich, gerade auch über dieses Thema eventuell sogar auslösen können, dass hier so eine Grundskepsis gegenüber der Regierung entsteht. Ne? Möglich.
Das wäre auf jeden Fall ein Lichtblick. Ja, ja. Wenn eine gewisse Grundskepsis gegenüber Regierung, vielleicht auch Medien entsteht. Ja, also ich sage auch immer, glaubt mir nicht einfach alles blind. Recherchiert auch mal selber nach, wenn ich irgendwas behaupte. Das wär schon mal klasse. Ich meine, damit würden dann natürlich alle zu Schwurblern werden, ne? Klar.
Ja, also, aber...
Oder Skeptikern oder Querdenkern oder wie auch immer man es nennt.
Ja, das wird früher oder später mal in sein.
Ja, ja, das würde ich feiern. Ja? Ja. Wie, die Regierung hat das und das gesagt? Na ja, okay, ja. Also wird das Gegenteil der Fall sein? Na, ich recherchiere mal.
Was, ja. Ja, da könnten wir doch eigentlich fast ein T-Shirt rausbringen. Schwurbler by Nature oder
ja.
So. Oder immer schon Schwurbler.
Im Merchandise-Shop müssen wir eigentlich echt mal...
Müssen wir langsam wirklich mal rausbringen. Langsam. Das wird echt... ne? Ja, das ist auch ein tolles Ende. Wirklich eine wundervolle... ein rundes Ende. Ein Shop müssen wir einrichten. Apropos Shop.
Wir bringen Zeitung hier.
Nee, aber das ist ja nicht schlimm. Sie wissen ja, dass wir ein ganz herausragendes Heft herausbringen. Und falls Sie tatsächlich zu den Leuten gehören sollten, die unser Heft noch nicht beziehen, dann beziehen Sie es jetzt. Und falls Sie unser Heft schon beziehen und Sie uns dabei unterstützen möchten, noch bekannter zu werden, dann schreiben Sie mich gerne an. Ich schicke Ihnen gerne ein Paket zu mit etwas älteren Ausgaben, über die Sie dann frei verfügen können, die Sie dann verteilen können, wo Sie wollen. Es hat mich jetzt auch neulich ein Facebook-Freund angeschrieben, dem ich auch so ein Paket zugeschickt habe. Und der hat mir dann auch erzählt, wo der das überall verteilt hat. Total geil. Also hier in seinen Lieblingscafés, bei seinem Friseur, bei seinem Hausarzt, bei seinem Zahnarzt und so weiter. Da lässt er die einfach überall liegen. Ne? Mhm. Genau das könnten sie machen. Das ist der Sinn und Zweck dahinter, dass diese Zeitschriften, die jetzt bei uns gewissermaßen Staub ansetzen, also die Restexemplare, die können sie haben und gerne verteilen, vielleicht auch an Leute, von denen Sie denken, ja, die wären empfänglich, vielleicht für die eine oder andere libertäre Idee. Schreiben Sie mich an, ich schicke Ihnen gerne ein Paket zu. Ja.
Ich weiß nicht, ob ich noch mehr zu sagen habe.
Damit wären wir am Ende, ne?
Ja, ich denke auch. Das ist schon die zweite Show, die ich heute aufnehme. Ja, das ist ja. Jetzt weiß ich mal, wie du dich jeden Donnerstag fühlst. Das ist Wahnsinn.
So ist das. Für die Kamera geboren. In dem Sinne, herzlichen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Woche. Dann wahrscheinlich wieder mit André Lichtschlag. Bis dahin, alles Gute und tschüss.
Machen Sie es gut.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.